im Musikexpress und wir schauen mal, was wir spielen wollen. Machen wir mal einfach da Borderline.
Borderline.
Mit, von und mit Q-Tip.
Wir wollen unsere Mamas feiern. Sie sind Superstars. So vielleicht eine der Grundaussagen des Buches Mama Superstar. Manik Chander und Melissa Manrique sind beide Töchter von Migrant Mamas, also Müttern, die migriert sind und damit vor besonderen Herausforderungen standen. Von der eigenen Erfahrung ausgehend sammelten Manik und Melissa weitere Geschichten von Migrant Mamas und veröffentlichten sie als Buch. Am 24. Oktober 2019 waren sie auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen in der Erfurter Franz-Mehlhose zu Gast. Sie erzählten vom Hintergrund des Buches, von der Entstehung und sie lasen natürlich auch daraus vor. Radio Frei hat die Veranstaltung mitgeschnitten und diesen Mitschnitt, den hören wir hier in den nächsten 2 Stunden. Wir steigen auch direkt ein in die begrüßenden Worte von Solveig Nigelin von der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen.
Und das, was ihr beide gemacht habt, ist zu sagen, wir sind stolz auf unsere Mütter, wir lieben unsere Mütter, wir sind selbst glückliche Töchter. Und wir haben einfach das Glück, uns kennengelernt zu haben. Das werden Sie, glaube ich, alles noch erzählen. Und über unsere Mütter ausgetauscht zu haben. Und dann gesagt haben, also es ist so ein schönes Gefühl, was wir haben. Wir teilen das. Wir möchten, dass andere auch stolz sein können auf ihre migrantischen Mütter. Und all das ist so ansteckend, dass wir es eben wirklich jetzt mit einer Art Bewegung zu tun haben. Das Buch hat den Integrationspreis gewonnen. Es ist noch in vielen anderen, sagen wir mal, Communities ganz sehr angesagt im Moment. Und es ist das zweite Buch geplant mit 100 Geschichten. Wenn es ein Buch wird, vielleicht wird es auch eine Plattform oder so. Also es ist eine schöne Sache in Gang gekommen. Und wir freuen uns, dass Sie daran teilhaben wollen und können heute Abend. Vielleicht hören das auch noch ein paar mehr, weil Marie Baumann von Radio Frei ist da und wird das Ganze auch aufzeichnen. Das heißt, wir versuchen Menschen, die heute nicht kommen konnten, all das, was eben wir gleich hören werden, nochmal nach Hause zu transportieren. Vielen Dank auch euch. Insofern übergebe ich das Wort an euch beide. Wie gesagt, Tim Strenz ist Projektkoordinator im Eine-Welt-Netzwerk in Thüringen und für uns ein toller Kollege, wenn es um Moderation geht, die mit diesen Themen Blick über den Tellerrand im weitesten Sinne zu tun haben. Vielen Dank, dass du da bist.
Gerne. Vielen Dank für die Einführung. Und wir machen es ein bisschen untypisch. Normalerweise fängt die Moderation dann immer an, irgendwas zu erzählen, Leute vorzustellen. Wir haben es uns heute ein bisschen anders überlegt. Und ich fange einfach direkt mit dir an und du führst uns ganz unorthodox in den Abend ein.
Richtig. Weil wir als Migrant Mama eine Bewegung sind, ich würde gerne mit euch ein bisschen Bewegung machen. Also bitte alle kurz aufstehen. Es war ein langer Tag. Es ist 19 Uhr oder ein bisschen später sogar. Dann machen wir ganz bisschen Stretching, so dass wir für die Lesung ganz wach sind. Ja, wir machen alle mit. Super, dann alle Arme hoch. Und wir wollen der Himmel berühren. Also ja, richtig, rechts, links. Und das wirklich anfassen und ganz, ganz toll stretchen. Und dann machen wir das auch vor uns. Ja, richtig. Und weil wir genügend Platz haben, mach einfach weiter, ein bisschen weiter, ganz, ganz toll stretchen. Dann beide Hände auf unsere Schulter, ja, das war das Wort. Und richtig, die Bewegung kennt ihr euch schon. Es tut ein bisschen weh.
Ich habe Muskelkater.
Oh, dann ganz langsam, aber immer noch ein bisschen bewegen und dann die andere Richtung. Ja. Und dann machen wir wieder die Hände vor uns und einfach klappen. Und wir fangen an. Dankeschön.
Ja, genau. Wir bleiben aber ein bisschen beim Bewegen. Wir machen das immer am Anfang, damit wir das Publikum ein bisschen besser kennenlernen, dass wir Fragen stellen. Und wenn ihr die Frage mit Ja beantwortet, dann steht ihr sozusagen auf. Wer hier ist denn ein Migrant Kid, also hat eine Migrant Mama oder ein Migrant Papa? Aufstehen leider. Hey, ja, sehr gut. Wir sind ja auch Migrant Kids, deswegen bleiben wir stehen. Wer von uns hier ist selber eine Migrant Mama oder ein Migrant Papa? Jetzt muss ich mich hinsetzen. Ja. Ah, zwei Migrant Mamas, yay, total schön. Und dann, wer hat denn gar keine Migrationsgeschichte? Bewusst. Wer hat keine bewusste Migrationsgeschichte? Ah, okay. Aber dann, wer kennt eine Migrant Mama oder ein Migrant Kid? Genau, das ist immer ganz schön. Alle stehen, jeder kennt jemanden mit Migrationsgeschichte. Und dann würden wir auch damit anfangen, können uns das alle erstmal hinsetzen. Vielen Dank.
Ja, danke an euch beiden. Jetzt kommen wir zu dem klassischen Teil der Moderatorenrolle. Ich möchte ganz herzlich Melissa Manrique und Manik Chander begrüßen. Melissa Manrique ist mit 5 Jahren mit ihrer Familie aus Peru nach Italien migriert. Du bist jetzt Community Managerin in Berlin und man konnte es vorhin sehen, es versteckt sich gerade ein bisschen, auch selber eine Migrant Mama, ganz frisch. Und Manik Chander, du bist die Tochter indischer Eltern, die vor geraumer Zeit, habe ich im Buch gelesen, schon nach Deutschland gekommen sind, bist im Taunus aufgewachsen und arbeitest heute als Projektmanagerin in Frankfurt und wie ich gelesen habe, hast auch selber schon mehrere Integrationsprojekte initiiert. Vielleicht, ihr habt ja gesagt, Migrant Mama ist eine Bewegung, diese Bewegung gibt es seit 2018. Und vielleicht erzählt ihr uns nochmal, wie ist es dazu gekommen, was ist passiert bis zu dem Tag, als ihr gesagt habt, jetzt haben wir eine Bewegung und ja, vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte mal zu erzählen.
Wie hat alles angefangen? Also am Anfang war eine kleine Bewegung. Wir waren nur zu zweit, aber es war immer noch eine Art Bewegung. Wir hatten schon die Idee, eine mit anderen Leuten über Migration zu sprechen, aber wir haben natürlich nur zu zweit angefangen. Manik und ich haben uns in Mumbai kennengelernt, als wir beide ein Auslandssemester gemacht haben. Wir haben nicht zusammen, also wir haben nicht das Gleiche studiert. Manik hat in Göttingen studiert, ich habe in Kassel studiert. Aber wir haben uns in Mumbai kennengelernt. Und damals haben wir schon über unsere Mamas gesprochen, relativ schnell und fast einen Wettbewerb angefangen, so als Spaß. Und
wer die bessere Mama hat, oder?
Richtig, wer die coolste Migrant Mama hatte. Und ich habe gesagt, meine Mama, sie ist so cool, sie hat so hart gearbeitet, so dass ich zum Beispiel hierher nach Mumbai kommen könnte. Und Manik meinte, nee, no way, meine Mama ist viel cooler als deine. Sie hat auf jeden Fall viel mehr als deine Mama gearbeitet. Und ich meinte, nee, 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 auf keinen Fall. So, es war so nur als Spaß. Aber dann sind wir auch ernst, haben wir darüber ernst gesprochen und überlegt, warum machen wir nicht eine, damals war nicht ein Buch, aber etwas so, dass Kinder wie wir, Kinder mit Migrationsgeschichte, stolz auf ihre Geschichte sein können und Migrant Mamas auch ein Role Model haben können oder auch das feiern können, was die die Erfahrungen, die die gemacht haben, feiern können. Das war schon damals eine Idee. Das war ungefähr vor fünf Jahren. Und seitdem sind natürlich viele Sachen passiert. Vom zwei haben wir jetzt dank dieses Buch 15.000 kann man sagen, 15.000 Leute erreicht fast, weil wir haben 15.000 Kopien vom Mama Superstar verkauft. Und ganz viel Rückmeldung gehabt. Und da ist dann die Community geboren.
Vielleicht könnt ihr erstmal, bevor wir nochmal zu dem Buch kommen, sagen, was diese Community, was diese Bewegung auszeichnet, was ihr da macht, was vielleicht auch das Ziel ist, auf dass ihr da hinarbeitet als Bewegung.
Ja, dann ich wollte noch darauf hinweisen, dass die Zettel, die teilweise auf den Sitzen liegen, das sind Rückmeldungen von unseren Leserinnen, die uns E-Mails geschrieben haben. Also die könnt ihr euch auch nochmal später durchlesen oder auch jetzt schon. Was die Idee von der Bewegung? Ich glaube, die große Idee ist bei uns entstanden. Wir waren halt Mitte 20, als wir uns getroffen haben und so stolz auf unsere Migrationsgeschichte waren. Und wir haben uns aber noch erinnert, wie wir als Kind uns das eher peinlich war. Also die eigene Mutter war ein bisschen unangenehm und das eigene Anderssein, also in meinem Fall, war unangenehm. Die Melissa war ja eher ein Star in ihrer Schule, weil sie die Einzige mit Migrationsgeschichte war.
Damals,
ja. Genau, also es ist teilweise nicht immer die gleiche Geschichte, aber viele Geschichten waren dann sehr ähnlich. Und dann haben wir gedacht, oh wow, irgendwie ist diese Migrationserfahrung sehr ähnlich. Egal, ob jetzt meine Eltern aus Indien nach Deutschland und ihre aus Peru nach Italien sind. Und das ist so ein schönes Gefühl, jetzt stolz zu sein auf die Migrationsgeschichte und diese Gemeinschaft zwischen uns zu spüren. Und das ist die Idee von Migrant Mama, dass wir Migration feiern wollen. Und das ist vor allem entstanden, weil als wir uns dran gesetzt haben an die Bewegung, haben wir halt erstmal recherchiert, was könnte man denn machen, was gibt es zu Migration. Und Melissa ist da mal so ein bisschen organisierter als ich. Und Melissa hat dann gemeint, Manik, ich habe das jetzt mal recherchiert. Weißt du, was die ersten Hashtags sind bei Migration? Ich so, nee, gar nicht. Krise, Invasion, ich weiß gar nicht, AfD. AfD, genau. Und also es waren lauter negative Begriffe und dann waren wir auch ein bisschen irritiert. Wir so, wie kann das sein, dass etwas, was für uns so positiv ist und uns eine Bereicherung darstellt im Leben, dass das so negativ behaftet ist. Und das war dann natürlich auch ein Zufall. Wir haben uns getroffen vor dem Sommer der Migration, aber dann kam der Sommer der Migration und dann gab es dann nochmal eine krassere negative Einstellung zu Migration. Und das hat dann sehr gut zusammengepasst. Etwas, was eigentlich persönlich für uns war, hey, wir wollen Migrant Kids empowern, stolz zu sein, hat sich dann geändert zu, oh nein, wir als Gesellschaft müssen begreifen, was für ein Gewinn Migration darstellt. Und die Community, weil du die schon mal angesprochen hast, die Idee mit dem Buch war, so eine Community, so einen Kickoff zu haben. Also wir haben ein Buch und da basierend darauf können wir uns jetzt austauschen und Geschichten miteinander austauschen. Und das, also die Community gab es nicht vorher, die Community ist jetzt sozusagen am Entstehen.
Ja. Du hast jetzt gesagt, ihr habt euch getroffen und habt festgestellt, dass eigentlich etwas für euch, eure Migrationsgeschichte, oder nicht eure eigene Geschichte, aber die Geschichte eurer Mütter, auch etwas ist, was euch stolz macht, was euch auch zu etwas Besonderem macht. Und dann habt ihr gesagt, das war früher eher unangenehm. Mhm. Was ist passiert bei euch beiden, dass in der Wahrnehmung bei euch sich da etwas verändert hat?
Ich weiß nicht, ob da wir das Gleiche erlebt haben.
Ich glaube auch nicht. Ich
habe zwei verschiedene Sachen. Ihr könnt aber beide eure eigenen Geschichten
erzählen. Zum Beispiel bei mir war, als ich ungefähr 18 oder 19 war, haben meine Eltern mich ganz toll gepusht, nach London zu gehen für ungefähr einem Jahr und gesagt haben, mach diese Erfahrung. Es wird auf jeden Fall dich was Neues bringen und du bist ganz jung, stimmt, aber du schaffst das. Und damals wollte ich gar nicht. Ich wollte in Italien bleiben, mit meinen Freunden bleiben, aber ich habe das gemacht, weil meine Eltern sagen, musste ich machen damals. Ich bin nach London gegangen und dann war ich selbst Migranten. Und da war ich selbst zum ersten Mal in meinem Leben komplett alleine. Es war ein Land mit einer neuen Sprache und ich kannte diese Sprache ungefähr, aber ich musste das wirklich gut lernen. Ich musste einen Job finden, eine Wohnung finden, einen Bankaccount öffnen, neue Freunde finden. Also ich hatte kein Netzwerk, keine Familie. Und da habe ich verstanden, aha, das war ganz schwierig für meine Eltern und für meine Mama. Da ist mein Verständnis von was meine Eltern gemacht und erlebt haben, es ist ganz anderes geworden.
Ja, aber also bei mir war es ähnlich. Ich war nur das erste Mal Migrantin mit Mitte 20, als ich nach Indien gegangen bin. Okay. Und dann muss man sich auf einmal selbst um eigene Dinge kümmern und da denkt man sich, oh wow. Und meine Mama, die war auch Mitte 20 im ähnlichen Alter. Und die ist einfach nach Deutschland und damals gab es kein Skype, es gab auch nicht die Möglichkeit, mal schnell WhatsApp zu schreiben. Man konnte auch nicht vorher im Internet recherchieren oder so. Und sie hat das alles gemacht und sie hat das so krass gut bewältigt. Und ich war dann so stolz, einfach auf meine Mutter vor allem, dass sie das alles geleistet hat. Und bei mir hat es auch mit dem Alter zu tun gehabt. So mit Mitte 20, da wird man ja so langsam erwachsen.
Das kann auch länger dauern. Ja,
so langsam habe ich deswegen gesagt. Und dann versteht man langsam, was es bedeutet, eigentlich eine erwachsene Frau in der Welt zu sein. Aber dann nochmal, wie viel härter das sein muss, als Migrantin in einem anderen Land zu sein. Und bei mir hat sich das nochmal verstärkt, dann im Sommer der Migration, wo ich auch viel mit Geflüchteten gearbeitet habe und wo ich dann so bei so Basics geholfen habe, wie, ach Manni, kommst du mit zur Einschulung meines Kindes? Und da habe ich erst verstanden, was es bedeutet, migrantische Eltern zu sein, weil die wollten nur, dass ich mitgehe, weil sie wollten, dass ihr Kind eine ganz schöne Erfahrung hat bei der Einschulung. Aber sie hatten Angst, ganz viele Fehler zu machen. Und da habe ich mir gedacht, oh nein, das ist genau das, was meine Eltern früher gespürt haben muss. Und ich, undankbares Balk, habe noch gedacht, oh Gott, seid ihr unangenehm. Also, also statt zu wertzuschätzen, dass sie so viel geleistet haben für mich, habe ich nur gesehen, was sie nicht so gut gemacht haben. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das muss ich irgendwie ändern. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, war bei uns beiden schon selber mal Migrantin sein. Also wirklich verstehen, was das bedeutet.
Und ist dann das und vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl von, ich muss da vielleicht auch was wieder gut machen gegenüber euren Müttern, auch so das gewesen, was euch dann so zu diesem Buch bewogen hat? Also, weil ihr stellt ja schon, also die Mütter sind ja wirklich, was sie sicherlich auch sind, als sehr, sehr starke Frauen dargestellt, aber auch ganz ehrlich so mit diesen Unsicherheiten, mit denen die gerade so am Anfang auch zu kämpfen hatten häufig, genau das, was ihr beide ja beschrieben habt, ne? Ist plötzlich in einer völlig neuen Situation und muss irgendwie klarkommen. Und man liest das ja immer mal so auch raus, so dieses, oh Gott, sind die peinlich und oh, können die nicht mal weggehen. Also ist das auch so ein bisschen Wiedergutmachung? Frage ich mal ein bisschen
provokativ. Wir sagen das auf jeden Fall, dass das ein Dankeschön ist. Ein bisschen ein verspätetes Dankeschön, das ist genau. Ein bisschen spät gekommen, aber es ist auf jeden Fall ein Dankeschön, das Buch. Und ich muss auch ganz bisschen lachen, weil meine Mama spricht kein Deutsch und das Buch ist auf Deutsch. Sophie hat das, dieses Dankeschön nicht wirklich verstanden. Aber sie meinte, okay, Melissa, okay. Irgendwann schreibst du das auch auf Italienisch. Aber ja.
Easy.
Ja, easy.
Vielleicht mal Zeit. Jetzt sind wir beim Buch, bevor wir ins Lesen einsteigen, dass wir auch ein bisschen was hören. Vielleicht noch mal kurz, was erwartet uns in dem Buch? Was finden wir da drin an Geschichten? Wir haben schon gesagt, das sind Geschichten von Migrant Mamas. Wo habt ihr die gefunden?
Ja, das ist wirklich gute Frage und ich bin ganz froh, dass du sie gestellt hast jetzt. Was wir ganz oft hören, gerade wenn JournalistInnen mit uns sprechen in Interviews, ja, das sind ja Paradebeispiele von migrantischen Frauen, Erfolgsgeschichten. Und wir sagen dann immer wieder, nein, das sind einfach, ehrlich gesagt, die ersten 10 Freundinnen, die gesagt haben, oder Bekannte, wir machen das. Genau genommen die ersten 9 und die 10. hat um eine Ecke davon gehört und gesagt, ich will da rein in dieses Projekt. Und das waren wirklich die ersten 10. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir. Wir interviewen euch zu euren Migrant Mamas und geben euch aber einen Fragebogen, um eure eigene Migrant Mama zu interviewen, weil wir schon die Erfahrung mit unseren eigenen Migrant Mamas gemacht haben. Sie sind schwer zu beeindrucken. Und sie geben aber auch ganz wenig selber an. Das ist vielleicht die Kombination von Frauen, Migrantin und Mama. Das ist so eine Dreierkombination, die gar nicht gerne über eigene Erfolge spricht. Oder über eigene, also weder Hochs noch Tiefs. Also wenn man meine Mama fragt, Mama, am Anfang war das eigentlich schwer? Meine Mama, nö, alles gut. Und ich so, ja Mama, aber hast du nicht erzählt, dass du irgendwie im 7. Monat schwanger warst? Und dass keine Frau da war, um dir zu helfen, aber in Indien ist das üblich. Und dass du irgendwie einen Monat lang immer geweint hast, weil ich als Baby geweint habe. Und die so, ja stimmt, das war schlimm. Also man muss meinen Mama immer so, also Migrant Mamas wollen damit eigentlich gar nicht so angeben. Also haben wir das dann so gemacht. Und es sind ganz zufällig die ersten 10, die gesagt haben, sie machen mit. Aber man muss sagen, wir hatten viel Glück, weil wir uns in jede einzelne Migrant Mama und die Tochter dann verliebt haben. Also wir haben die Interviews oft digital geführt. Melissa aus Berlin, ich glaube inzwischen warst du auch in Lima. Mhm. Ich war immer in Oberursel, ganz langweilig. Die Töchter waren weltweit und jedes Interview haben wir beendet mit, oh Eileen, wir lieben deine Mama. Oh Aldina, wir lieben jetzt deine Mama. Also es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, aber es sind 10 sehr zufällig ausgesuchte Migrant Mamas.
Und ihr habt ja auch dann durch Zufall sozusagen ja auch eine sehr große Bandbreite an Herkunftsländern auch abdecken können. Ich meine, ihr beiden kommt schon aus sehr weit auseinanderliegenden Ländern, aber ihr habt ja wirklich Mexiko, Kasachstan,
Indien zweimal. Ja, das war auch Zufall,
Türkei.
Aber ja, Türkei, stimmt. Ja.
Äthiopien.
Ja, aber das war uns ganz wichtig beim Machen des Buches. Wir glauben, die migrantische Community neigt dazu, sich nochmal kleiner spalten zu lassen. Also wir sind nicht Migrantinnen, nein, ich bin Deutsch-Türkin, nein, ich bin Deutsch-Vietnamesin, ich bin Afro-Deutsche. Und das fanden wir, das nimmt der migrantischen Community aber Power, also wenn man sich immer weiter spalten lässt. Und wir wollten uns lieber auf die Gemeinsamkeiten von der migrantischen Community konzentrieren und deswegen die Bandbreite, die aber dann relativ ist, weil wir haben ja dann 2x Indien in dem Buch. Und wegen dem Format, wir haben versucht, die großartigen Lebensgeschichten von diesen wunderbaren Frauen in möglichst kurze Geschichten zusammenzufassen und immer in 4 bis 5 Geschichten. Mhm. Und das Sprachniveau war Melissa das Maß.
Sprachniveau ist C1. Und das haben wir aus verschiedenen Gründen gemacht. Aber 2 Gründen waren einmal sehr praktisch, weil mein Niveau damals war C1 und das war, wie gesagt, mein Niveau. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, dank Mama Superstar. Und der zweite Grund war, weil wir wollten, dass dieses Buch für Leute mit Migrationsgeschichte werden soll.
Gelesen werden soll, sein soll. Die deutsche Sprache ist schwierig.
gelesen werden sein soll. Und deswegen dachten wir, okay, das soll unbedingt C1-Niveau sein, so dass Leute können sehr einfach das Buch lesen, verstehen und lieben und auch ein paar neue Worte vielleicht lernen.
Genau, es durfte pro Geschichte nur ein neues Wort für Melissa sein. Also Melissa hat gesagt, okay,
richtig,
das Wort kenne ich nicht, ist okay. Ah, das ist ein zweites Wort, das ich nicht kenne. Manik, eins von beiden muss weg.
Sonst kriegt man Kopfschmerzen. Wenn man auf C1 ist, mit zwei neuen Worten kriegt man Kopfschmerzen.
Ja, genau.
Eine Frage, die ich noch, sag jetzt mal so ein bisschen als Hausaufgabe mitbekommen habe. Wir haben einige Kolleginnen, muss ich sagen, die das Buch auch schon gelesen haben oder reingeguckt haben. Und da war ich, du musst unbedingt nach den Rezepten fragen. Das mache ich jetzt hiermit, bevor wir jetzt wirklich direkt einsteigen ins Lesen. Aber das ist vielleicht nochmal so eine Überleitung zu dem Thema, dem ihr euch heute in der Lesung widmen möchtet. Am Ende jedes Kapitel gibt es ein Rezept. Mhm. Warum?
Willst du?
Ja. Gerne. Also da muss ich ja sagen, dass wir mit einem wunderbaren Verlag zusammenarbeiten, einem Mentor-Verlag. Und einer der Gründer steht dahinter und füttert, glaube ich, gerade das Baby, der Philipp. Und der Verlag hat uns den Input gegeben, wie wäre es denn, ihr macht noch was dazu, was die Geschichten ein bisschen greifbarer macht. Und wir waren, glaube ich, so drin in diesen Geschichten und wir waren so, was? Oh Gott, keine Ahnung. Und
dann kam noch extra was so.
Ja, genau. Und dann kam vom Verlag die Idee, wie wäre denn Rezepte? Und wir haben dann uns darüber Gedanken gemacht und das hatten wir schon im Gespräch mit den Töchtern immer wieder, dass wir gefragt haben, was ist denn deine Lieblingsspeise? Was ist die Lieblingsspeise von deiner Mutter? Was hält deine Mutter von Currywurst oder von Sauerkraut? Mhm. Und deswegen Essen war schon immer ein Thema und wie wichtig das Essen für die Migrant Mamas ist vom Heimatland und wie sehr das die Kinder geprägt hat. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee und wir hatten auch das Glück, dass von den 11 Migrant Mamas 10 gute Köchinnen sind. Nur die eine Tochter hat gemeint, meine Mama ist keine gute Köchin. sie macht es aber auch nicht gerne. Genau, sie macht es auch gar nicht gerne. Und die hat dann aber trotzdem ein Rezept gehabt, was sie immer für ihre Kinder gekocht hat, was aus ihrem Heimatland ist. Und einfach aus Privatsphäregründen würde ich jetzt nicht verraten, welche Mama es war.
Man kann sie ja alle nachkochen und...
Genau.
Nein. Ja, aber das ist so ein bisschen das Stichwort, was natürlich, wozu Essen natürlich auch immer gehört, sind Feiern in der Regel. Und ihr hattet vorgeschlagen und werdet das auch so machen, als Thema der heutigen Lesung das Thema Feiern zu nehmen. Deutsch feiern, migrantisch feiern, inter, trans, wie auch immer kulturell das Ganze angehen.
Natürlich haben die zwei Herausgeberinnen auch aus dem Buch gelesen. Die erste Geschichte, die hören wir hier in wenigen Minuten.
Thank you.
Melissa, dann.
Ja, danke schön. Danke. Wie gesagt, wir werden vier Mamas vorstellen. Und die erste Mama ist Mama Mercedes. Die Tochter von Mama Mercedes ist Alicia. Und Alicia war die erste Tochter, mit wem wir gesprochen haben, und sie hat nach 2 Minuten sofort Ja gesagt und war sehr stolz auf ihre Mama. Und als wir die Geschichte von Mama Mercedes gehört haben, wie Manni gesagt hat, wir waren sofort auch verliebt. Wir werden jetzt ich werde eine Geschichte lesen, und diese Geschichte heißt "Als meine Mama lernte, dass die Deutschen Karnevalssitzen feiern". Sitzend, ja, richtig, ich habe gehört. Und ja, ich fange an. Die Straßen Boliviens sind voll mit buntem Chaos. Es ist Zeit, mit Freunden und Familie zu jubeln, mit Wasserbomben auf der Straße zu spielen und verkleidet zu feiern. Es ist Zeit, zum Rhythmus der Straßenkapellen zu tanzen, zu pfeifen und zu applaudieren. Es ist endlich soweit. Der Karneval ist da, und in Cochabamba feiern ihn alle in den Straßen. Ein Jahr später freute sich Mercedes auf der anderen Seite der Welt darauf, den Karneval im Rheinland zu feiern. Es war ein Karnevalfest geplant, das vielsprechend klang, und Mercedes machte sich bereit, nach Herzenlust zu tanzen und sich so farbenfroh wie möglich zu verkleiden. Als sie bei dem Fest ankam, war alles bereits sorgfältig arrangiert. Es gab eine große Anzahl an Tischen und Stühlen, die alle ordentlich aufgereiht waren. Es waren bestimmt 6 oder 8 Reihen solche lange Tische und unzählige Stühle, die einer beeindruckenden Bühne gegenüberstanden. Mercedes fand es atemberaubend. Sie feierte zum ersten Mal auf deutsche Weise Karneval und war neugierig auf das, was kommen würde. Aber vor allem freute sie sich auf das Tanzen. Die Show begann. Die Gäste waren begeistert und jubelten den Komikern, Tänzern und Rednern zu, welche für die Stimmung im Publikum sorgten. Bald kamen die Funke-Marienchen auf die Bühne, und Mercedes verliebte sich sofort in sie, weil ihre Uniform den Kostüm von bestimmten bolivianischen Karnevalstänzerinnen ähnelte. Gleichzeitig wurden Currywurst, Pommes und viel Bier serviert. Und die Zeit verging mit viel Spaß, während Mercedes sehnlichst darauf wartete, selber zu tanzen. Nach mehreren Stunden kam die große Überraschung. Die Kellner fragten nach einer letzten Runde Getränke, denn die Show war vorbei und das Fest bald auch. Mercedes konnte es nicht glauben. Der Abend war vorbei, ohne dass überhaupt getanzt wurde. Welch eine Überraschung zu sehen, wie glücklich die Deutschen sein könnten, Karneval sitzend und schunkelnd zu feiern. Nach der Feier verstand Mercedes, wie wichtig Tanz und Musik für sie sind, insbesondere am Karneval. Beides sind für Mercedes die Grundlage für ein glückliches Leben und sie brachte ihren Töchtern früh bei, wie viel Freude Tanzen bringt. Alicia beschloss, den bolivianischen Karneval in die Straßen des Rheinlands zu tragen und begann ihre eigene deutsch-bolivianische Familientradition. Alicia, ihre Schwester und Mercedes tanzten Jahr für Jahr auf den Bonner Karnevalumzug. Als sie dann vom Berliner Karneval der Kulturen erführen, ließen sich die drei nicht lange bitten und schlossen sich der bolivianischen Tanzgruppe in Berlin an. Man konnte nie auf zu viele Karnevals tanzen. Und das war unsere erste Geschichte und wie ihr dann verstehen könnt. Wie ihr verstehen könnt.
Oder konntet, das geht beides, deswegen hast du beides gehört. Deutsche Sprache, ich sag's dir.
Mama Mercedes kommt aus Bolivien. Und Alicia und die zweite Tochter, die sind hier in Deutschland geboren. Aber für Mercedes war sehr wichtig, dass die Töchter ganz viel über Bolivien erfahren und natürlich den Tanzen zusammen gemacht haben.
Ja.
Ja.
Das Katrina.
Und ja, natürlich, das habe ich ganz vergessen, wir würden gerne auch noch einen Teil von Mama Mercedes und für jede Mama vom Kapitel lesen. Und das ist das Porträt von Alicia. Also wir haben für jede Tochter am Ende nicht nur ein Rezept von der Mama, aber auch ein Portrait von die Töchter. Und diese Portrait hat auf dieser Seite zwei Fragen, was wir die Alicia und die andere Töchter gefragt haben. Und das sind eine war, wir haben die gebeten, einen Aufruf zu machen, einen Aufruf an die Leserinnen. Und die zweite war ein Aufruf, aber auf die kleinen Alicias oder so. Das war so wie ich oder Manik, also wir selbst oder Alicia selbst, etwas auf die Jüngere selbst sagen könnten. Was würden die dann sagen? Die beide Sachen haben wir gefragt und in diese Portrait zusammen geschrieben. Und bei Alicia ist das so geworden. Danke, dass du das Kapitel von meiner Mama gelesen hast. Hier mein Aufruf an dich. Verstehe es als Lebensleistung, in ein anderes Land zu kommen und was es alles mit sich bringt. Es sollte uns Respekt einflößen, dass jemand sein ganzes Leben in einem Land hinter sich lässt, in ein anderes Land geht und völlig neu anfängt. Das alles dies als wirkliche Lebensleistung anerkennen, liegt mir am Herzen. Das gilt natürlich für alle, die diese Kapitel lesen, aber hauptsächlich auch für mich selbst und generell für Kinder von Migrantinnen, weil uns die Bedeutung dessen meistens nicht klar ist. Wir sehen es als selbstverständlich an, dass unsere Mamas aus einem anderen Land kommen und sie erkennen es selbst für sich irgendwie auch nicht als besondere Leistung an. Und an alle die kleinen Alicias da draußen. Wenn du die Chance hast, durch deine Eltern eine andere Sprache zu lernen, mach das und freue dich darüber. Versuch zu verstehen, dass es etwas Wunderschönes und unglaublich Bereicherndes ist, was dir noch ganz viel schenkt. Im Leben wirst du dich mit mehr Menschen verständigen können, einfach weil du noch eine andere Sprache hast, als wenn du nur eine Sprache sprichst. Das ist ein Geschenk. Empfinde das nicht als Belastung, die dir auferlegt würde, die andere Kinder nicht haben, sondern begreife, dass du reicher bist als viele andere Kinder. Außerdem muss dir eine Mama, die rausknallt, nicht peinlich sein. Vergleich deine Mama nicht mit anderen deutschen Mamas, was die Unauffälligkeit angeht. Unauffälligkeit ist nicht per se etwas Positives, wonach man streben muss. Dass die Mama immer irgendwie rausknallt, gibt einen instinktiv ein unbehagliches Gefühl. Aber verstehe, dass deine Mama im Leben schon so viel mehr gesehen hat als manche andere und dass sie eigentlich deswegen weiser ist. Es ist völlig unerheblich, ob sie auffälliger gekleidet ist als andere oder ihre Haare anders gemacht hat oder mehr Lippenstift trägt oder einfach generell lauter ist. Verstehe einfach, dass sie das Leben schon mehr kennt und mehr gesehen hat und souveränärer ist. Sei nicht verunsichert. Deine knallige Mama muss dir nicht peinlich sein.
Man merkt, dass Alicia eine wortgewandte Juristin ist.
Ja.
Ich wollte mal kurz die Illustration von Mama Mercedes zeigen, weil wir hatten das Glück, wir haben mit einer wunderbaren Künstlerin gearbeitet und Mama Mercedes ist am Tanzen. Das sieht, ich weiß nicht, wie gut man das im Licht sehen kann.
Man kann natürlich hinterher das Buch, glaube ich, auch kaufen und selber die Illustration mit nach Hause nehmen. Oder ich mache mal den Werbeblock, bevor ihr umblättert und die nächste Geschichte vorlest.
Genau, ja. Das mache ich und ich erzähle oder ich lese gleich eine Geschichte vor von Mama Patricia aus Mexiko, aus Mexiko-Stadt, also einer großen, lauten, wilden Stadt. Sie ist auch in einer Großfamilie groß geworden mit über 20 Geschwistern und Cousins und Cousinen und war aber immer schon fasziniert von Deutschland. Also sie hat gemeint, schon als Teenagerin, Dichter und Denker aus Deutschland und die Geschichte, das hat sie fasziniert. Und vor allem, wie Deutschland es geschafft hat, nach den Weltkriegen sich wieder aufzubauen, das hat irgendwie diese junge mexikanische Frau sehr beeindruckt. Das konnte uns dann die Tochter, Julia, selber nicht so genau erklären.
Aber das, wenn ich kurz eine eigene Perspektive, also ich war letztes Jahr lange in Mexiko und Deutschland ist da offensichtlich sehr beliebt, aber ich fand es jetzt interessant, dass du sagst, wegen der Dichter und Denker, weil was ich immer gehört habe, war VW.
Nee, sie hat Elfred Beethoven wurde unter anderem erwähnt. Also auch irgendwie hatte Mama Patricia ein sehr wunderbares, vor allem kulturell wunderbares Bild von Deutschland. Und da hat sie auch schon Deutschkurse in Mexiko-Stadt besucht und hat auch ein Auslandssemester hier gemacht. Und wie das bei vielen Migrant-Mamas ist, wie sie nach Deutschland kommen, ist, dass sie sich dann in einen Deutschen verliebt hat, in den Joachim. Den hat sie beim Skifahren getroffen und hat sich dann entschieden, nach Deutschland auszuwandern und dann hier als Zahnärztin zu arbeiten. Ja, das ist oft so, ne? Die Migrant-Mamas haben sich oft verliebt und sind deswegen migriert. Und die Illustration von Mama Mercedes sieht so aus. Das ist, soll ein bisschen erinnern an den Tag der Toten. Da sind teilweise, ich weiß nicht, ob ihr wisst, diese bunt bemalten Totenköpfe. Daran soll es ein bisschen angelehnt sein. Und dann erzähle ich mal die Geschichte von Mama Patricia. Und die Tochter von ihr heißt Julia. Der schönste Regen, den man sich wünschen kann, ist schwer zu vergessen. Lass uns Chilaquiles essen. Es dauert nur 30 Minuten, das traditionelle mexikanische Gericht zuzubereiten, aber ein Tick länger, bis man alle Zutaten beisammen hat. Man braucht zwei verschiedene Arten von Chilischoten, Tomatillos, das ist eine saftige mexikanische Beerenfrucht, Bohnenmus und geröstete Mais-Tortillas. Dazu kommen einfache Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch und Öl. Ach ja, Auch nicht zu vergessen Käse, Creme fraiche und frischen Koriander. Jetzt haben wir alle Zutaten zusammen. Und wenn Julia sich Chilaquiles zum Geburtstag wünschte, dann machte Patricia das jedes Mal möglich. Ich stolpere immer beim Namen der Mütter, weil ich immer Mama Patricia sagen will. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich gebe mein Bestes, das nicht nochmal zu machen. Für Patricia war es eine Freude, mit ihren Kindern ihre liebsten mexikanischen Traditionen zu teilen. Es gab ihr die Möglichkeit, sich ihrer Heimat näher zu fühlen. In der Tat wünschte sie sich, als die Kinder noch kleiner waren, mit der ganzen Familie für ein paar Jahre in Mexiko zu leben. Sie wollte ihren Kindern die Möglichkeit geben, in einer großen und warmherzigen Familie aufzuwachsen, was eher in Mexiko als in Deutschland möglich ist. Eine Familie, die Geburtstage mit Piñatas feierte, sich zum Tag der Toten traf und die zusammen zu Weihnachten Posadas sang. Dieser Wunsch von Patricia hat sich leider nicht erfüllt, aber sie hat immer wieder einen Weg gefunden, um ein wenig Mexiko in ihrem Gepäck nach Deutschland mitzubringen. Wie jede Migrant Mama ließ Patricia immer etwas Platz in ihrem Koffer, wenn sie von Deutschland nach Mexiko reiste. Dieser Raum war für besondere Gegenstände auf der Rückreise reserviert. Mexikanische Schokolade, Chilis oder sogar Piñatas. Patricia konnte sich einen Geburtstag ohne diesen sternförmigen Behälter, gefüllt mit kleinen Überraschungen und Süßigkeiten, gar nicht vorstellen. Während jeder mexikanischen Geburtstagsfeier werden den Kindern nacheinander die Augen verbunden und das Kind, das an der Reihe ist, hat nun die Aufgabe, die Piñata mit einem Stock zu treffen. Das glückliche Kind, das die Piñata zerbricht, steht unter dem schönsten Regen, den man sich wünschen kann. Süßigkeiten, Geschenke und Konfetti. Die Piñatas erinnerten Patricia an eine weitere Lieblingstradition, die Posadas. 9 Tage vor Weihnachten gehen Familie und Freunde in Mexiko durch ihre Nachbarschaft und singen Weihnachtslieder, bis sie in die Stadtmitte angekommen sind. Dort wartet eine riesige Piñata und alle verbringen den Abend miteinander. Ob Chilaquiles, Piñata oder Posadas, was Patricia in Mexiko am meisten vermisste, waren solche Momente des Zusammenseins. Wenn ihre Kinder sich in Deutschland also Chilaquiles oder Piñatas wünschten, würde sie den Wunsch deshalb sicherlich erfüllen. Kennt ihr das, liebe Migrant Mamas? Jetzt haben wir nur eine. Und das Porträt von Tochter Julia, die auch Zahnmedizinstudentin ist, also in die Fußstapfen ihrer Mama getreten ist, ist ein bisschen kürzer als Alicias. Danke, dass du das Kapitel von meiner Mama gelesen hast. Hier mein Aufruf an dich. Disney und Pixar, macht mehr Filme wie Coco. Die positive und feierliche Darstellung von Kulturen ist wichtig. Ich war so stolz, als ich diesen Film gesehen habe. Es ist ein wunderbarer mexikanischer Film. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich gesehen habe, dass ein kleines Mädchen die gleiche Puppe in der Hand hielt, wie ich sie als Kind besessen habe. Wenn du mehr über Mexiko und den Film der Toten und den Tag der Toten erfahren möchtest, schau dir diesen Film an. An all die kleinen Julias da draußen, lass dich nicht verunsichern und sei offen für deine beiden Kulturen. Es gibt keinen Grund, sich für deine zweite Sprache zu schämen. Sprich sie so oft du kannst und genieße es.
Wir hören den Mitschnitt einer Lesung. Mama Superstar heißt das Buch und 2 weitere Geschichten daraus hören wir hier gleich. Thank you.
Okay. wir haben noch zwei Geschichten gewählt. Und ich lese dann weiter über Mama Margaret. Ich zeige dann auch die Illustration von Martha, noch ein M, Martha, unsere Illustratorin. Und bei Mama Margaret ist was Besonderes. Mama Margaret kommt aus Hamburg. Also sie ist eine deutsche Mama. Sie ist mit ungefähr 20 oder nach der Niederland migriert. Und das dachten wir, das ist auch sehr wichtig zu hören. Das wollten wir unbedingt im Buch auch haben. Eine deutsche Mama, die irgendwo anderes ihre Familie gegründet hat, um zu zeigen, dass die Erfahrungen, sie sind sowieso ähnlich. Es ist nicht nur, dass die Leute hierher nach Deutschland kommen und die was Besonderes erleben, weil die Migranten sind, aber auch eine deutsche Mama hat ähnliche Erfahrungen in einem anderen Land gemacht, die nicht so weit weg ist eigentlich. Und am Anfang dachten wir alle, nee, Deutschland, Niederland, das ist ganz ähnlich, das ist auf jeden Fall nichts Besonderes oder gar nicht schwierig. Nee, wir hatten nicht recht. Und die Geschichte, die ich lesen werde, heißt, hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Und das kennt ihr vielleicht, weil ich habe gelernt, dass das ein Lied ist.
Wer ist der Geschneiderfan
hier? Ja, wir kennen es beide nicht.
Ja.
Nee, der Philipp hatte die Idee.
Ah, großer Hit in den 90ern.
Vielleicht müssen wir das hören. Wir
ja, haben nächstes
das
Mal
ja, gemacht. Ja, ich das ja. Gewusst, ich hätte die CD mitbringen können. Ich
Nächstes Mal.
Okay. Hast du Margaret als Mutter, dann ist dir die schönste Geburtstagstorte in den Niederlanden eigentlich so gut wie sicher. Stell dir vor, süße Früchte, beherweise Schlagsahne, Schokoraspeln und selbstgemachte Marmelade formen ein mehrstockiges Wunderwerk. Dabei achtet Margaret immer auf die innere Werte. Margaret benutze nur die besten Zutaten, denn die Torten zum Geburtstag ihrer Liebsten waren und sind für sie eine Ehrensache. Dein Geburtstag ist der Tag des Jahres, an dem du bunte Kerzen auf deiner großen Torte aufbläst, an dem du breit grinst und deine Augen strahlen. Es ist ein ganz besonderer Tag. Deswegen war Margaret sehr überrascht, als sie ihren ersten Geburtstag in den Niederlanden erlebte. Sie hatte das Gefühl, dass ihre niederländischen Freunde Geburtstage nicht so wichtig fanden wie sie. Sie fand es seltsam, dass es ihre Freunde nicht störte, ihren Geburtstag nachzufeiern oder sogar vorzufeiern. Die Freunde waren da ganz pragmatisch. Sie sagte immer, du kannst feiern, wann immer du willst, weil das in den Niederlanden kein Unglück bringt. Unglücklich war Margaret aber, wenn es statt einer Geburtstagstorte nur einen mit Marzipan gefüllten Keks gab. Eine Tradition, die bei Margarets Freunden sehr verbreitet war. Das war ein großer Unterschied zu dem, was Margaret vom Zuhause kannte. Und sie war entschlossen, in ihrer Familie auf deutsche Art und Weise Geburtstag zu feiern. Die meiste Zeit aber genoss Margaret die kulturellen Unterschiede. Diese machen das Leben abenteuerlich und bunt. Sie liebte die internationale Küche, die sie in den Niederlanden entdeckte. Da konnte Deutschland noch viel lernen. Zu ihren neuen Liebspeisen gehörte beispielsweise Nasi Goreng. Etwas, dem sie aber immer treu blieb, war das typisch deutsche Sonntagfrühstück und auch das wollte Margaret an ihre Kinder weitergeben. Zum Frühstück gehörte für sie Quark, selbstgemachte Marmelade, Eier, frische Brötchen, frisch gepresste Orangensaft und Butter. Es ist nicht leicht, außerhalb Deutschlands alle Zutaten für solch ein Frühstück zu bekommen. Denn als Deutscher hatte Margaret eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Butter und Quark schmecken sollten. Und Kaiserbrötchen gab es in den Niederlanden nicht. Margaret wollte essen, was sie von zu Hause kannte. Margaret wollte essen, was sie von zu Hause kannte, und dass ihre Mädchen mit dem gleichen Gefühl am Frühstücktisch saßen wie Margaret damals in ihrer Kindheit. Deswegen suchte sie die Heimatstadt ihrer Familie, Amsterdam, nach einem deutschen Bäcker ab. Am Ende natürlich erfolgreich. Dank ihrer Migrant-Mama konnte Leonor ihre guten deutschen Brötchen immer mit einer dicken Schicht Butter oder Quark beschmieren, auf die dann viel Marmelade kam. Und, und das habe ich auch selber erlebt. Ich war so, das war komplett neu für mich, dass hier in Deutschland Butter überall ist. Also das kannte ich gar nicht. Also auch Brötchen, Butter und dann Nutella. Das liebt mein Freund.
Das ist wunderbar.
Ja, das liebt die Deutsche.
Ich kannte das gar nicht. Aber ja, jetzt haben wir auch zu Hause Margarine immer. Und Mama Margaret, die Tochter von Mama Margaret ist Leonor. Leonor ist in Amsterdam geboren, sie ist 30, sie wohnt aber hier, sie wohnt in Berlin, nicht hier in Erfurt, aber in Berlin. Und sie hat auch diese Migrationserfahrung dann gemacht, also sie ist zurück nach Deutschland gekommen, die Mama wohnt immer noch in Amsterdam. Und da hat sie auch erklärt, wie sie ganz viel verstanden hat, danach, als sie ganz alleine hierher nach Deutschland gekommen ist. Und das Porträt von Leonor würde ich jetzt lesen. Danke, dass du das Kapitel von meiner Mama gelesen hast. Hier mein Aufruf an dich. Sei offener für andere Kulturen. Als Tochter einer deutschen Migrant-Mama, die in den Niederlanden groß geworden ist, wünschte ich mir, dass die Niederländer offener waren für die Deutschen. Deutschland hat sein schlechtes Image nicht verdient. Blöde Witze und Bemerkungen aus der Nachkriegszeit sind über 70 Jahre später fehl am Platz. Die zwei Nationen können viel voneinander lernen. An all die kleinen Leonors da draußen, liebe deine Zweitsprache. Mit zwei Sprachen groß zu werden, ist so eine Bereicherung, weil du einen größeren Horizont hast, und das gilt für alle Lebenslagen. Du hast die Chance, zwei Personen in einem Leben zu sein, und es ist schön, in beide Kulturen eintauchen zu können.
Ja, dann mache ich gerade weiter, genau, mit Mama Dali. Das ist meine Mama. Das Porträt ist das hier, und man hat es leicht angedeutet. Meine Mama trägt ein Deutschland-Trikot, weil sie ein unbedingter Deutschland-Fan ist. Also meine Eltern waren schon immer Deutschland-Fans. Bei jeder EM, WM sind sie völlig durchgedreht. Und meine Mama trägt aber einen traditionellen indischen Suit, und dafür hat sie sich ein Deutschland-Trikot dann genäht. Also ihr Deutschland-Trikot ist trotzdem im Schnittmuster von einem indischen Suit, und das Kopf, dieses Tuch auf ihrem Kopf, das kann man jetzt nicht so gut erkennen, ist auch in den Deutschland-Farben, war auch sehr unangenehm als Kind. Also das ganze Auto ist auch dekoriert, ist mir jetzt als Erwachsene immer noch unangenehm, um ehrlich zu sein. aber ja, großer Deutschland-Fan. Und meine Mutter ist aus Indien mit einer arrangierten Ehe nach Deutschland gekommen. Also da hat einfach eine Bekannte zu einer anderen